Ich denke, wir alle wissen jetzt schon, der Epheserbrief fällt natürlich in zwei Bereiche. Die ersten drei Kapitel zeigt uns Gott, wie reich wir in Jesus sind, wie gesegnet wir sind. Paulus zeigt uns unsere Position in Jesus, dass wir mit ihm im Himmel mitsitzen. Und diese ganzen Ressourcen, die wir in ihm haben. Und dann Kapitel 4 bis 6, da geht es um unseren Wandel, um unser Leben als Kinder Gottes im Licht von dem, was Jesus für uns getan hat. Und von dem, wer wir in ihm sind. Im Kapitel 4, die ersten 16 Verse, da ging es um Leben in Einheit. Und dann die Verse 17 bis Kapitel 5, Vers 20, haben wir uns das Leben in Reinheit angesehen. Und jetzt kommt der nächste Abschnitt, Kapitel 5, Vers 21 bis Kapitel 6, Vers 9, geht es um Leben in Harmonie. Und wir werden uns wie bei dem vorherigen Wandel in Reinheit ist ähnlich aufgebaut. Zuerst werden wir das allgemeine Prinzip sehen. Und dann werden wir konkret sehen, was das konkret heißt. Praktisch heißt für verschiedene Bereiche unseres Lebens. Für die Familie, für die Beziehung zwischen Mann und Frau, Beziehung Eltern und Kinder. Und dann auch für die Beziehung Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Heute wollen wir uns anschauen, Harmonie, Gottes Prinzipien für Harmonie in der Ehe. Aber zuerst das allgemeine Prinzip. Das allgemeine Prinzip für Leben in Harmonie ist im Vers 21. Da heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Unterordnung. Das ist Gottes Prinzip. Gottes Plan, sodass wir in Harmonie leben können. Und alle Christen sind berufen, einander unterzuordnen. Das ist kein Gebot, was nur für Einzelne ist oder für wenige, sondern für jeden Einzelnen von uns. Wir sind berufen, uns unterzuordnen. Was ist Unterordnung? Ich denke, die beste Definition finden wir, wenn wir eine Seite umblättern. Im Philipperbrief im Kapitel 2. Die beste Definition und das beste Beispiel, das beste Vorbild, was es heißt, sich unterzuordnen. Philipper 2, wir beginnen im Vers 2. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das des anderen. Das ist Unterordnung. Den anderen höher achten als sich selbst. Hier haben wir unser großes Vorbild. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein oder es nicht festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Was ist Unterordnung? Unterordnung bedeutet selbstlos handeln. Sehen wir hier in Liebe, demütig sein, die andere Person höher achten als mich selbst, auf den anderen mehr bedacht sein als auf mich selbst. Anderen höher achten. Das heißt, meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Interessen, mein Wohlergehen, mich selbst letztlich den Wünschen, den Bedürfnissen, den Interessen, dem Wohlergehen des anderen unterzuordnen. Darum geht es. Sich selbst zu erniedrigen, wie Jesus. Sich selbst zu sterben und für die andere Person zu leben. Zu sagen, du bist wichtiger als ich. Ich denke, wir könnten dieses Wort unterordnen fast gleichsetzen mit dem Wort dienen. Wir lesen hier von Jesus, dass er Knechtsgestalt annahm. Er wurde ein Diener. Und wir sind alle berufen, einander zu dienen im Leib Christi. Ordnet euch einander unter oder dient einander in der Furcht Christi oder weil ihr Ehrfurcht vor Jesus habt. Und wir können auch dieses Gebot, einander untergeordnet zu sein oder einander zu dienen, nicht herausnehmen aus unserer Beziehung mit Jesus. Wir tun es für ihn. Das heißt nicht, dass wir uns den Menschen unterordnen sollen, dem wir dienen, sondern wir tun das als dem Herrn. Nicht für die andere Person, nicht für den anderen Menschen. Das wäre furchtbar, das wäre frustrierend. Aber für Jesus, für unseren Herrn. Er ist mein Herr und ich liebe ihn und ich bin tief beeindruckt von dem, was er für mich getan hat. Und das ist meine Motivation. Seht ihr, er ist unser Vorbild. Hier im Philipperbrief. Er hat mich geliebt, er hat mir gedient bis zur völligen Aufopferung seiner selbst. Bis zur völligen Selbsthingabe. Wir könnten fast sagen, bis zur Selbstzerstörung. Er hat den Vater und mich geliebt und er hat sich erniedrigt. Seht ihr, er hat mein Bedürfnis und dein Bedürfnis gesehen nach Vergebung. Unsere Not, unsere Sünde, das, was uns von Gott, dem Vater, trennt. Und er hat unser Bedürfnis gesehen, unsere Not. Er hat gesehen, ich brauche Vergebung, ich brauche Beziehung mit Gott. Und was hat er getan? Er verleugnete sich selbst. Und er hat sich meinem und deinen Bedürfnissen untergeordnet. Meinem Wohlergehen und deinem Wohlergehen. Und das heißt, er erniedrigte sich. Er wurde Mensch. Das ist ein großer Schritt von Gott zum Mensch. Er ist Mensch geworden und er hat gedient, er hat Füße gewaschen. Als Mensch. Und dann sehen wir Jesus im Garten. Wo Jesus im Garten ringt und sagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber Vater, nicht dein Wille, sondern nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dass diese Menschen, dass die Gabi und die Petra und die Asia in Beziehung mit mir kommen kann, dass sie erlöst sein kann, ohne dass ich ans Kreuz gehe. Vater, dann lass es an mir vorübergehen. Aber Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er hat sich wieder hingegeben, sich wieder erniedrigt und hat die Schläge erduldet und die ganze Scham und hat sich ans Kreuz schlagen lassen. Hat sich aufgeben lassen, hat sich hingegeben für uns. Und er hat diese Trennung vom Vater erduldet, diesen ganzen Horror der Hölle wirklich. Ich glaube, dass alle Macht der Finsternis und die Sünde Jesus erdrückt haben dort am Kreuz. Aber er hat sich hingegeben, er hat sich erniedrigt, er hat das für uns getan. Bis er ausschreien konnte, es ist vollbracht. Er hat uns zu Tode geliebt, könnten wir sagen. Seinem eigenen Tod. Er hat uns zu Tode gedient. Seht ihr, Jesus ist unser Vorbild. Er hat sich dem Vater und uns untergeordnet, uns hingegeben, bis wir errettet waren. Bis wir Vergebung erhalten konnten und Heil haben können und Heil werden können, wenn wir das mal annehmen, was er persönlich für uns getan hat. Oh. Hey, und ich bin tief berührt, ich bin tief dankbar für das, was Jesus für mich getan hat. Und ich bin voll Bewunderung für ihn, voll Ehrfurcht. Ich habe Respekt für das, was er für mich getan hat. Respekt für ihn. Und jetzt lebe ich dieses neue Leben, was er mir geschenkt hat. Das lebe jetzt ich für ihn. Sieh da, wir ordnen uns ihm unter, wir leben für ihn, wir dienen ihm. Ich meine, denk mal logisch nach, was sollten wir sonst tun? Nach all dem, was er für uns getan hat. Für was sollten wir sonst leben, Leute? Wem sonst dienen? Als Jesus, der uns gedient hat, der alles für uns gegeben hat. Und die Liebe Christi, die drängt mich. Das ist unsere Motivation. Und aus der Motivation heraus diene ich dem Herrn. Und ich diene meinen Geschwistern als dem Herrn. Und ich nehme meine Rolle in der Familie, in der Gemeinde, in der Arbeit, in der Gesellschaft ein und ordne mich unter für ihn. Als dem Herrn. Ich respektiere die Menschen, die Gott in Leidenschaft über mich eingesetzt hat. Sieh, der Unterordnung und Dienst aneinander hat nicht so viel mit der Person zu tun, der wir dienen. Aber es hat alles mit unserer Beziehung zu Jesus zu tun. Ich ordne mich ihm unter, ich gehorche ihm. Ich lebe für ihn, weil er für mich gestorben ist. Darauf kommt alles zurück. Er ist meine Motivation. Ich glaube auch, Jesus ist meine Kraft. In ihm habe ich Kraft. Diese Botschaft ist eine Botschaft an Christen. Es ist ein Brief, der an Christen geschrieben wurde, an Menschen, die eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus haben, die seinen Heiligen Geist haben, die seine Ressourcen, von denen wir in den ersten drei Kapiteln gesprochen haben, zur Verfügung haben. Seht ihr, wir aus uns selbst, wir können nicht in Einheit oder in Reinheit und schon gar nicht in Harmonie leben. Es ist unmöglich. So zu leben ist total gegen das, was natürlich für uns ist. Wir sind von Natur aus selbstsüchtig. Und wenn du noch kein neues Leben von Jesus hast, wenn du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast, als persönlichen Erlöser und Herrn, dann kannst du nicht so leben. Dann kannst du nie der Ehemann oder die Ehefrau oder der Vater oder die Mutter oder der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber werden, der du sein könntest. Du kannst nie diese heilige Familie oder diese Harmonie, diese Freiheit, diese Kraft, diesen Segen, diesen Sieg erleben, den Gott für dich hat. Du kannst nicht die heile, die freie Person werden, die Gott will, dass du bist. Sieh, du bist wie hinter einer Mauer. Und all diese Segnungen sind auf der anderen Seite der Mauer. Und diese Mauer ist deine Schuld. Diese Mauer ist deine Sünde vor Gott. Das trennt dich von Gott und von dem Leben in Fülle mit ihm. Aber wisst ihr was? Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Wenn du ihn annimmst und ihn einladest in dein Leben und durchgehst durch diese Tür im Glauben, durch Jesus, kannst du die Vergebung Gottes und seinen Segen und seine Kraft erfahren in deinem Leben. Und du kannst zu dieser Person werden, die Gott schon von jeher vorgehabt hat, dass du so bist. Und du kannst deinen Platz einnehmen in seinem Plan und dein volles Potenzial als Mann, als Frau, als in der Ehe, in der Familie, im Job einnehmen. Jesus, er ist der Schlüssel, der ist der Schlüssel für unser Leben. Und der Kontext hier im Epheserbrief ist das Leben aus dem Heiligen Geist. In Vers 18 hat es geheißen, der Wille des Herrn, werdet voll Geist. Oder eigentlich wörtlicher übersetzt heißt es, werdet ständig voll Geist. Das Leben im Heiligen Geist. Schlüssel für unser Leben in Harmonie, für unser Leben als Geschwister untereinander, ist Unterordnung aus Respekt für Jesus, aus Gehorsam für ihn, aus Wertschätzung für ihn und für das, was er für uns getan hat. Seht ihr, all unsere Beziehungen hier auf der Erde werden eigentlich von einer dritten Person bestimmt. Und es ist Jesus. Also nochmal Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist der Schlüssel hier. Das ist das Prinzip für Leben in Einheit. Also Leben in Harmonie. Wir sind alle dazu berufen. Und jetzt wird der Herr uns zeigen, was Unterordnung und Dienerschaft unter seiner Herrschaft, unter der Herrschaft Jesu Christi konkret für unsere Ehen, für das Verhältnis Mann-Frau, Kinder, Eltern, für unseren Arbeitsplatz, was das für die einzelnen beteiligten Personen und die verschiedenen Rollen und Aufgabenbereiche bedeutet. Jetzt wird es praktisch. Zuerst heute schauen wir uns die Ehebeziehung an. Was ist Ehe eigentlich? Was soll das Ganze? Ehe ist die von Gott eingesetzte Partnerschaft für Mann und Frau, um ihm hier auf der Erde zu dienen. Ich meine, die allermeisten Menschen sind dazu berufen. Es gibt wenige Ausnahmen und das ist Gnade, sagt der Herr. Aber das ist der Zweck. Von Gott eingesetzte Partnerschaft zwischen Mann und Frau, um ihm zu dienen, hier auf Erden. Der Zweck in Bezug aufeinander, auf der menschlichen Ebene, ist vor allen anderen die Gemeinschaft. Das ist Gottes Medizin gegen Einsamkeit. Er hat den Adam gesehen und hat gesagt, oh, es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Der braucht einen Partner, er braucht eine Gefährtin. Oder wir alle brauchen Gefährten, mit denen wir unser Leben teilen können. Jemanden, der dich ergänzt, der dich vervollständigt. Und Gott hat dir das gegeben. Jemanden, der dein Bedürfnis nach Zweisamkeit und nach Gemeinschaft ausfüllt. Und es ist auch jemand, den Gott gebraucht, um dich zu formen. Um dich ihm ähnlich zu machen. Dass du zu der Person werden kannst, die Gott will. Aber natürlich, wir wissen, wir leben nicht für uns selbst. Und deshalb, was den Zweck für unser Leben betrifft, für Gottes ewigen Plan für uns, da ist die Ehe die von Gott eingesetzte Partnerschaft im Dienst für ihn, zu seiner Ehre. Das dürfen wir nicht vergessen. Ihr Ehepaare, Gott hat euch zusammengebracht, sodass ihr eure Aufgabe, eure Berufung, die er für euer Leben gegeben hat, dass ihr die effektiv ausfüllen könnt. Wir leben nicht für uns selbst. Auch nicht unbedingt füreinander, obwohl das Teil davon ist. Sondern letztendlich, wir leben für Gott. Ihr seid Partner in seinem Reich. Ihr seid ein Team zu seiner Ehre. Und Gott ist ein Gott der Ordnung. In jedem Team braucht es Ordnung, sonst funktioniert das nicht. Ich erinnere mich noch, wie ich zum Fußballspielen begonnen habe als Kleiner. Ich war noch in der Grundschule irgendwo. Und Mann, das war ein Chaos. Ich weiß nicht, ob ihr jemals Fußball gespielt habt oder so diese kleinen Knabenmannschaften gesehen habt. Das ist ein Chaos. Wir hatten einen Trainer, aber keiner hat drauf gehört, was der Trainer gesagt hat. Hey, wenn wir den Ball gesehen haben, da waren wir so begeistert. Alle auf den Ball. Und es war nicht sehr effektiv, was wir getan haben. Aber dann, wo wir älter geworden sind, haben wir begonnen, auf den Trainer zu hören. Und da ist plötzlich Ordnung reingekommen in die Mannschaft. Und jeder hat seinen Platz, jeder hat seine Verantwortung zugewiesen bekommen und die ausgefüllt. Ich habe Verteidigung gespielt auf der rechten Seite. Undankbarer Job, aber hey, einer muss ihn machen. Und unsere Mannschaft ist viel besser geworden, viel effektiver, viel besser funktioniert. Und deswegen hat Gott in jede Institution, die er eingesetzt hat, ob das die Familie ist, die Gesellschaft, unsere Arbeitsbeziehungen, ob das die Gemeinde ist, hat Gott Ordnung geschaffen. Und er hat den einzelnen Teammitgliedern in der Mannschaft verschiedene Rollen, verschiedene Funktionen, verschiedene Aufgaben zugewiesen. Dass es funktioniert. Und ja, Gott hat Leiterschaft eingesetzt. Wort, was wir manchmal nicht so gern hören, aber wenn wir es genau überlegen, ohne Leiterschaft ist Ordnung nicht möglich. Gott will Harmonie, Gott will Effektivität, Gott will Produktivität. Er will Erfolg zu seiner Ehre in diesen Institutionen, die er erschaffen hat, in diesen verschiedenen Fußballteams, in denen wir als Kinder Gottes mitspielen. Und Gott hat es wirklich einfach gemacht. Gerade wenn wir hier jetzt von diesem Fußballteam der Ehe sprechen oder der Familie. Gott hat es einfach gemacht. Er hat keine langen Listen gegeben, keine komplizierten Verfahrensregeln, sondern einige ganz klare, wenige Anweisungen. Das Familienleben ist einfach, wenn wir nur Gottes Wort ernst nehmen. Nebenpunkt, das kann uns übrigens ein Vorbild sein in der Kindererziehung. Das ist, was Gott für uns als seine Kinder gibt. Gibt wenige einfache Prinzipien, nicht eine lange Liste von Regeln. Familienleben ist einfach. Was ist die Ordnung, die Gott für die Familie eingesetzt hat? Gott hat gesagt, der Ehemann, der Vater soll der Leiter sein in der Familie. Und ihn halte ich verantwortlich für die Familie. Er ist auch verantwortlich vor mir für die Richtung, in die die Familie geht. Und das ist ein großes Vorrecht, aber hey Mann, das ist auch eine große Verantwortung. Weil Gott wird dich, oder euch Männer, wird euch verantwortlich halten. Ihr müsst Rechenschaft ablegen vor ihm, für eure Familie. Aber der Mann hat ein Problem. Wir Männer haben ein Problem, uns fehlt was. Wir sind nicht vollständig, wir sind beschränkt. Und ja, die Frauen sagen Amen. Männer auf sich alleine gestellt machen dumme Dinge. Das ist euch schon aufgefallen. Wir werden irgendwie nie erwachsen, glaube ich. Und wirklich, die Welt ohne Frauen wäre ein trauriger Ort. Wäre ganz sicher ein kälterer Ort. Ich kann mich erinnern, ich bin eine Zeit meiner Schulzeit war ich in einer reinen Jungenklasse. Und das war das Faustrecht. Ich war auf einer technischen Schule, aber da ist ziemlich kalt zugegangen. Interessanterweise, in der Parallelklasse hatten sie ein Mädchen. Und das hat einen riesen Unterschied gemacht. Wirklich, man würde es nicht glauben, aber in der ganzen Atmosphäre, wie die Leute miteinander umgegangen sind. Uns Männern fehlt was. Wir haben nicht alle Tassen im Schrank. Frauen sagen wieder Amen. Wir sind nicht vollständig. Und deswegen, ihr Frauen, seid nicht erstaunt, dass euer Mann seltsam ist. Das ist normal. Ihr dürft nicht erwarten, dass er euch immer versteht oder dass er so vieles nicht begreift, was in euch vorgeht. Hey, wir Männer sind beschränkt. Und es wird nie perfekt werden. Ihr Ehefrauen, ihr habt einen perfekten Ehemann, einen perfekten Bräutigam, und das ist Jesus. Und er ist vollkommen liebevoll, vollkommen verständnisvoll. Er ist immer da, er ist immer sanft, er ist perfekt. Und in ihm findet ihr die Erfüllung von all dem, von diesem tiefsten Verlangen eures Herzens. Erwartet es nicht von euren Ehemännern, sonst werdet ihr frustriert werden. Und wisst ihr was, sie werden auch frustriert, weil sie es gar nicht können. Uns Männern fehlt was. Wir sind zielorientiert, aber wir verlieren sehr oft diesen Gemeinschaftsaspekt, die Menschen aus dem Augen. Wir sind jetzt sehr umsichtig. Ich weiß, ich vergesse alle Details. Wenn mich fragt, was letzte Woche war, dann fragt die Christa oder die Hannah, die können jedes Detail aufzählen. Wir Männer empfinden Gefühle oft nicht so tief. Und alle wissen, uns fehlt jede Intuition. Und wir sind wirklich behindert in unserem Kommunikationsvermögen. Habt ihr das gewusst, dass der durchschnittliche Mann im Tag 40.000 Worte gebraucht? Die durchschnittliche Frau im Gegensatz braucht 70.000. Und ich meine, die müssen raus. Ich erfahre das jeden Sonntagabend. Wir haben Gottesdienst hier morgens in Grünstadt, dann abends in Darmstadt. Wenn ich zweimal am Tag gepredigt habe, ich bin fertig. Wir fahren nach Hause und das war's für mich. Jetzt so die Christa, die sitzt bei mir am Nebensitz. Und die hat noch ungefähr 50.000 Worte loszuwerden. Und die labert mich die ganze Zeit auf der Rückfahrt voll. Aber das ist gut so, weil ich kann nicht einschlafen. Das Es ist wichtig. Ein Gespräch. Jemand sagt, ihr kleines Töchterchen ähnelt sehr, sehr stark ihrer Gattin. Ja, meint der Vater, besonders seit ich sprechen kann. Das war in der Zeitung diese Woche. Wir Männer, wir haben ein riesiges Problem. Ja, Gott hat uns berufen, die Leiter in unseren Familien und in seiner Gemeinde zu sein, aber wir sind behindert. Wir sind unvollständig, wir brauchen Hilfe. Und Gott in seiner Gnade hat auf den Adam herabgeschaut, in seiner Beschränktheit, in seiner Einsamkeit, in seinem mitleidserregenden Zustand. Und erinnert euch, der Adam war der perfekteste Mensch, der je gelebt hat, außer Jesus natürlich. Hey, er war der König, der Herrscher über die Schöpfung. Und Gott hat ihm all die Tiere gegeben, aber die waren ihm irgendwie kein Gegenüber. Das war kein Kamerad, keine Hilfe, die ihm entsprochen hat. Ich stelle uns vor, der Adam ist da gesessen, irgendwie so. Die ganzen Tiere um ihn herum. Kennt ihr, wenn man kleine Jungs beobachtet, das hat man auch erforscht. Unterschiedlich, wie Jungs machen Geräusche. Kleine Mädels reden. Hallo, ich bin die Barbie. Ich heiße Susi und wie heißt du? Oh, und wie war dein Tag heute? Wirklich, die Leute haben das beobachtet. Die haben Jungs und Mädels in einen Raum gegeben mit Spielsachen und haben sie durch ein Fenster, ohne dass sie das gesehen haben, beobachtet und zugehört, was sie sagen. Und Adam saß da im Garten. Und die ganzen Tiere um ihn herum und haben ihm zugesehen und Gott hat es gesehen und hat gesagt, Mann, Adam, du brauchst Hilfe. Und die Bibel sagt ihm, und sie hat ihn in einen Schlaf fallen lassen und hat aus seiner Seite eine Rippe genommen. Seht ihr, von dem Ort, der nahe bei seinem Herzen ist. Von seiner Seite. Ja, die Frau ist gleichwertig. Sie ist ein Ebenbild, eine Ergänzung. Hat nicht keine Zehe genommen, auch nicht seinen Kopf genommen. Aus seiner Seite. Wir sind gleichwertig vor dem Herrn. Gott hat uns nur andere Rollen, andere Aufgaben in Gottes Team der Familie gegeben. Das ist alles. Und Gott hat aus seiner Seite seine Frau erschaffen. Und Adam ist aufgewacht und wow. Hat gesagt, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Ah, endlich jemand, der mir entspricht. Endlich jemand, der mich ergänzt. Oh, wir sind ein machtvolles Team für den Herrn, zu seiner Ehre. Und deswegen sagt uns der Herr im Vers 30 hier, sagt, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Ist die Rolle der Frau in der Familie, ist den Mann zu ergänzen, ihm zu helfen. Hey, wir brauchen Hilfe. Ihm Rat zu geben, ihre Einsicht zu geben, ihre Gaben einzubringen, ihre Unterstützung in die Familie, ihre Hilfe, ihre Ermutigung, ihr Gebet, ihre Kameradschaft, ihre Korrektur, auch ihre Intuition und ihre Kreativität. Sieh, das ist Gottes Bild, als Ehepaar, zwei Menschen, die sich ergänzen, zwei Diener, die einander dienen und die ihren Platz einnehmen, um einander zu dienen, der Familie zu dienen, und dem Herrn zu dienen. Das ist Gottes Bild. Ein effektives Team zur Ehre des Herrn. Und ihr Ehepaare, ich hoffe, ihr seht euch als Team. Ihr könnt einen einfachen Test machen. Wie denkt ihr über euch? Denkt ihr vor allem in diesem Konzept von ich? Oder denkt ihr mehr wir? Ihr seid ein Team. Und erinnert euch, wir alle sind berufen, dem Herrn, uns dem Herrn unterzuordnen und dem Herrn zu dienen. Und wir alle sind berufen, einander, uns einander unterzuordnen und einander zu dienen. Wir ergänzen uns, wir brauchen einander. Und Gott hat Mann und Frau jedem die Rolle gegeben, die ihm am meisten entspricht. Das hat nichts mit Wert oder einer ist höher oder der andere niedriger oder besser oder schlechter oder sowas zu tun, sondern einfach verschiedene Aufgabenbereiche. Und wenn wir die ausfüllen und da dienen und nach den Bedürfnissen der anderen Person trachten, Dienerschaft, beide, und wir so unsere Rollen ausfüllen, dann werden wir erfüllt und dann werden wir glücklich leben. Okay, wir haben unsere Rollenverteilung im Team gesehen, wie der Trainer die Rollen verteilt hat. Jetzt werden wir uns konkret anschauen, was es für den einzelnen Spieler konkret heißt, dem Herrn untergeordnet zu sein und in der Familie zu dienen. Zuerst gibt Gott die Anweisung den Frauen. Ladies first. Gott ist ein Gentleman. Vers 21 bis 24. Sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Zuerst das allgemeine Prinzip Gottes. Und dann sagt er, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, oder der Leiter, könnten wir sagen, der Frau, wie auch der Christus das Haupt oder der Leiter der Gemeinde ist. Er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, oder dem Christus dient, so auch die Frauen den Männern in allem. Seht ihr, Gott hat es so einfach gemacht. Ein Gebot für die Ehefrauen. Sagt, ihr dient eurem Ehemann, indem ihr seine Leidenschaft anerkennt und indem ihr seiner Leidenschaft folgt, in die Gott ihn gestellt hat. Der Ehemann ist das Haupt oder der Leiter der Ehefrau, wie Christus der Leiter oder das Haupt der Gemeinde ist. Ja, wir alle wissen, die Welt hört es nicht gerne. Und ich denke, es ist viel missbraucht worden. Leiten heißt dienen, nicht kommandieren. Aber wir sehen in der Welt, die Frauen versuchen wirklich die besseren Männer zu sein. Und das ist eigentlich traurig. Wir sehen diesen Machtkampf der Geschlechter und eigentlich lassen sich die Frauen von diesen ganzen feministischen Bewegungen da, obwohl sicher Missstände da sind, ja, was eine Berechtigung hat, aber es lassen sich in einen falschen Rahmen reinpressen. Sie versuchen, die besseren Männer zu werden, statt das auszufüllen, was Gott in sie hineingelegt hat und das wirklich zur Fülle zu genießen. Seht dieses Konzept von dem Mann als Leiter in der Familie jetzt nicht gern gehört in der Welt. Dr. Louis Talbot, ein Pastor in Los Angeles, hat eines Sonntags über Gottes Familienordnung gepredigt und von dieser Wichtigkeit, dass die Frau wirklich die Leiterschaft des Herrn, des Mannes in der Familie anerkennt. Und es war ein sehr feuriger, ein leidenschaftlicher Prediger, aber er war ein kleiner Mann. Und am Ende des Gottesdienstes ist er wie immer an der Tür gestanden, hat die Leute verabschiedet und wow, da war diese große Frau, starke Frau, ist auf ihn zugestürmt mit so Kleid mit Blumen drauf und eine riesen Handtasche. Und sie hat gesagt, Dr. Talbot, Ihre Botschaft heute war abscheulich. Ich sage Ihnen ehrlich, wenn Sie mein Mann wären, ich würde morgen früh Gift in Ihren Tee leeren. Talbot hat sie angesehen, kurz überlegt und hat gesagt, Madam, wenn Sie meine Frau wären, würde ich ihn trinken. Es ist traurig. Frauen versuchen, wie Männer zu werden, männlich zu werden, statt dass sie das genießen, was Gott in sie reingelegt hat. Und was wirklich, sie werden bestohlen vermissen den Segen, den Gott für sie hat. Seht ihr, wir haben einen weisen Trainer. Trainer, der uns besser kennt, als wir uns selbst kennen. Und diese Rolle, diese Aufgabe, die Gott dir gegeben hat, das ist die am meisten entspricht. Die am erfüllendsten für dich ist in deinem Leben. Die dich am glücklichsten macht, als Mann, als Frau. Dass du das ausfüllen kannst, was du bist, bis zur vollsten Fülle. Gott ist weise und Gott liebt uns. Und na klar, die Welt will ihre Sache tun, die will das nicht anerkennen. Aber wisst ihr was, schau dich um, es funktioniert nicht. Angeblich, ich sage wirklich angeblich, sind die Frauen heute freier als je zuvor. Ich glaube wirklich, sie sind hineingepresst in eine Form, für die sie gar nicht so wirklich geschaffen sind. Und schau dich an, fast jede zweite Ehe geht kaputt heutzutage. Wir sehen, die Psychologen haben Hochkonjunktur wie nie zuvor. Und wenn ihr euch anschaut, ein größter Prozentsatz sind Frauen davon. Was ist passiert? Wirklich die selbstverwirklichte Frau. Die freie Frau. Warum sieht es dann so aus? Wisst ihr, das Traurige ist auch, dass unter Christen viele Ehen desolat sind, weil die Menschen an diesem Punkt einfach Gottes Wort und letztendlich Christus nicht achten und an diesem Punkt ungehorsam sind und stolz und sich von der Welt beeinflussen lassen. Und wir sehen die traurigen Konsequenzen, wir ernten die traurigen Konsequenzen. Und das sollte nicht so sein. Wisst ihr nicht, dass Gott euch liebt und dass er das Beste für euch hat? Und er hat es wirklich einfach gemacht. Er sagt ein Gebot. Er sagt, respektiert eure Ehemänner als die von Gott eingesetzten Leiter in eurer Familie. Folgt ihrer Leidenschaft, ordnet euch ihnen unter, als dem Herrn. Nicht um ihretwillen, als dem Herrn. Tu es für Jesus. Wirklich, die Autorität des Mannes ist nur abgeleitete Autorität von Jesus. Ich weiß nicht, warum Gott uns Männer die Position gegeben hat. Aber in seiner Weisheit hat er das gewählt, es so zu tun. Wenn es andersrum gewesen wäre, wäre es dasselbe Problem wahrscheinlich. Er will Ordnung, er will Harmonie. Und wirklich, wenn du deinen Ehemann nicht respektieren kannst als Leiter, heißt das eigentlich, du respektierst Jesus nicht als seinen Herrn und Leiter. Wie gesagt, Unterordnung ist Dienerschaft als dem Herrn. Wenn du deinen Mann als dein Haupt ablehnst, dann sagst du eigentlich, ich will dir nicht dienen. Und letztlich sagst du, Jesus, ich will dir nicht dienen. Manche können jetzt sagen, oh, du kennst meinen Mann nicht. Ist alles schön und gut, aber du kennst meinen Mann nicht. Ist ein Monster. Ich meine, er ist ungeistlich und er ist nicht so gut gebildet wie ich. Und er ist weniger lange Christ als ich. Wie will der mich leiden? Wie soll ich mich dem unterordnen und dem dienen können? Seiner Leidenschaft folgen können? Meine Antwort darauf ist Lukas Kapitel 2. Da steht, Jesus ging mit seinen Eltern nach Hause und er war ihnen untertan. Jesus war Gott. Glaubt ihr, er war geistlicher als Josef und Maria? Denkt ihr, er hat mehr gewusst? Eigentlich der Kontext davon ist, dass er im Tempel war und sie nicht verstanden haben. Sie total daneben standen. Und Jesus war ihnen untertan. Als dem Herrn. Wirklich, wenn dich dein Mann nicht unterordnen willst als Ehefrau, ist es eigentlich ein Zeichen, dass du geistlich noch nicht so reif bist, wie du denkst, dass du dem Herrn eigentlich nicht vertraust und ihm da ungehorsam bist. Und wie gesagt, es ist kein Vorschlag, den der Herr hier macht, sondern es ist ein Gebot. Sagt ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter als dem Herrn. Nebenbei, wenn wir das nicht beachten, ruinieren wir dieses Bild und dieses wunderbare Zeugnis, was es sein soll für Jesus. Ihr Ehepaare, Gott will in eurer Beziehung ein Bild von der wunderbaren Beziehung zwischen ihm und seiner Gemeinde malen. zwischen seiner Beziehung mit uns. Und der Ehemann hat den Platz, wo er Christus repräsentiert. Die Frau repräsentiert die Gemeinde. Wenn Menschen eure Ehe sehen, sollen sie diese Liebesbeziehung zwischen deinem Herrn Jesus und dir sehen können. Es ist einfach. Das macht so einfach. Wirklich als Frauen die eine Frage, oder fangen mit den Männern an, als dem Haupt, der Jesus repräsentieren soll. Was für eine Verantwortung, Männer. Die eine Frage für den Mann in der Beziehung mit der Frau ist, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Das ist genau das, was du tun sollst. Genau die Position, was du darstellen sollst für die Welt. Und umgekehrt für die Frau eine Frage. Würde ich das, was der Mann von mir will, würde ich das für Jesus tun? Würde ich es für Jesus tun? Es ist so einfach. Und du tust es für Jesus. Wenn du deinen Mann dienst, dienst du Jesus. Wie weit soll diese Nachfolge gehen in der Leiterschaft des Mannes? Nun, wie weit geht die Herrschaft Jesu in deinem Leben? Vers 24 ist ein beängstigender Vers. Auch beängstigend darüber zu lehren. Aber er sagt, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. In wie vielen Bereichen sollen wir Jesus dienen? Wie sollen wir ihm nachfolgen? Im Allen. Ihm wirklich im Allen. Gibt es keine Ausnahme. Zwischen uns Menschen gibt es eine Ausnahme. Und die finden wir in der Apostelgeschichte 5. Ist schon spät, wir können nicht ins Detail gehen. Das Prinzip ist, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist die eine Ausnahme. Wenn irgendjemand in Autorität, ganz egal in welchem Bereich, etwas von uns verlangt, was gegen Gottes Wort ist, dann müssen wir in demütiger, in sanfter Weise, mit der richtigen Einstellung sagen, hey, ich folge deiner Leiterschaft nach, ich respektiere dich, ist der Wunsch meines Herzens. Aber das, was du verlangst, ist gegen meinem Herrn. Und das kann ich nicht tun, in diesem Punkt kann ich dir nicht folgen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber in allen anderen Fällen, und das ist ein weiter Bereich, wo es nur um persönliche Präferenzen geht, ist es Gottes Wille für euch Ehefrauen, dass ihr den Entscheidungen des Mannes folgt und die mit ihm trägt. Ja, ich denke, ihr sollt euren Input geben, eure Meinung sagen und ein weiser Mann wird um euren Rat fragen. Und normalerweise sucht ihr gemeinsam Gottes Willen für euer Leben und gemeinsam seine Führung und trefft diese Entscheidungen gemeinsam für euer Leben. Ihr seid ein Team, ihr seid Partner und ihr dient einander. Aber letztendlich sagt Gott, die letzte Verantwortung gebe ich dem Mann. Und ich halte ihn verantwortlich dafür, in welche Richtung er geht, für die Entscheidungen, die er trifft. Dann heißt das für euch Frauen, folgt ihm nach. Als dem Herrn. Ohne zu nörgeln, ohne zu kritisieren, im Vertrauen auf Jesus und für Jesus. Und wisst ihr was? Er wird dich beschützen, wenn dein Ehemann eine schlechte Entscheidung trifft. Und wir können das auch nicht durchnehmen, aber lest 1. Mose 12 und 1. Mose 20. Der Herr hat Sarah beschützt, als der Abraham einige sehr dumme und wirklich schlechte und falsche Entscheidungen getroffen hat. Also genug über die Ehefrauen. Die Ehefrauen folgt den Männern als euren geistlichen Leiter nach und helft und unterstützt sie so gut ihr könnt. Und wirklich, ihr kennt seine Bedürfnisse am besten. Willard Harley ist ein Eheberater. Wir haben das Buch unten im Bücherregal, das heißt Meine Wünsche, Deine Wünsche. Er sagt, die fünf wichtigsten Wünsche des Mannes sind, die wichtigsten Bedürfnisse sind erstens sexuelle Erfüllung. Du sagst, oh, das haben wir uns gedacht. Dann einen Kameraden in der Freizeit, eine attraktive Frau, Unterstützung im Haushalt und Bewunderung. Das ist, was sie herausgefunden haben. Jemand hat mal gesagt, die Frage, die Herausforderung für die Ehefrau ist, liebst du Jesus genug, um für deinen Mann zu leben? Umgekehrt die Frage an die Männer ist, liebst du Jesus genug, um für deine Frau zu sterben? Männer, das ist, was jetzt Unterordnung und was Dienen im Kontext von Ehe für euch praktisch heißt. Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So auch die Männer. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Also Männer, Gott hat es auch für euch einfach gemacht. Er tut es, weil er weiß, wir können uns sowieso nicht viel merken. Eine ist einfache Sache. Und das ist liebevolle Leidenschaft. Dazu hat Gott euch berufen. Das heißt, erstens, ihr seid berufen, die Familie und auch die Ehefrau zu leiden. Oft müssen Frauen Lasten tragen und mit sich rumschleppen, für die sie einfach nicht berufen sind. Und sie müssen die Leitung übernehmen, weil die Männer zu faul, zu bequem oder einfach dem Herrn ungehorsam sind und ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Und das soll nicht so sein. Und zweiter Punkt, das ist liebevolle Leidenschaft. Die eine Sache, die Gott den Männern sagt, ist, ihr liebt eure Frauen. Wenn wir in der Welt an Unterordnung, an Leiden denken, wenn wir das hören, dann denken wir gleich an Kommandieren. Das Kommando führen. Oder? Gegenteil von Unterordnung ist, ich bin der Boss. Ich drücke den anderen meine Macht auf. Aber nein, nicht so im Reich Gottes. Leidenschaft heißt dienen im Reich Gottes. Hör zu, was Jesus gesagt hat im Matthäus im Kapitel 20, Vers 26 und die folgenden. Er sagt, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen, die Heiden und die großen Gewalt gegen sie üben. Und er sagt, unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß sein will, wenn er der Chef sein will, dann wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen, Jesus, nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also ihr Ehemänner, ihr leitet eure Ehefrauen, indem ihr dient, in aufopfernder Art und Weise. Wirklich, Gott hält euch verantwortlich, dass Liebe ist in eurer Familie. Das ist eure Verantwortung. Wenn die Atmosphäre in eurer Familie kalt ist, sag Gott, das ist dein Problem, Mann. Du lieb deine Frau. Du sollst das Vorbild sein für liebende, aufopfernde, dienende Leidenschaft. Der Diener aller. Das ist Unterordnung. Das ist Dienen. Ja, Gott hat dir die letzte Entscheidungsfreiheit gelassen, ja, die letzte Verantwortung übertragen. Aber leiden heißt dienen, sich selbst zum Letzten zu machen für deine Frau, ihre Interessen zu suchen. Wie Jesus sein Leben für die Gemeinde gegeben hat, gib du deines für die Frau. Das heißt, du stirbst deinen eigenen Wünschen, deinen eigenen Träumen, deinen eigenen Interessen, deinen eigenen Plänen, sogar deinen eigenen Hobbys, und achte die Wünsche, die Bedürfnisse deiner Frau höher als deine. Das heißt, ja, bei allen Entscheidungen, die du triffst, alles, was du, wo du Gottes Willen suchst, immer mit dem im Kopf, ich will ihr Bestes. Und das heißt, ihr müsst kommunizieren. Du musst sie wahrscheinlich fragen, herausfinden, was ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche sind. Ich glaube, der Petrus sagt, wohnt mit Einsicht. Oder der Paulus, mit Einsicht bei euren Frauen, ihr Ehemänner. Lernt sie verstehen und erfüllt ihre Bedürfnisse. Wieder aus diesem Buch von Harley, was ich vorher erwähnt habe, 5 wichtigsten Bedürfnisse der Frau. Das sind erstens Zuneigung und Zärtlichkeit. Dann, sie sucht einen Gesprächspartner. Ja, das macht Sinn. Ehrlichkeit und Offenheit, finanzielle Sicherheit und als fünftes die Hingabe an die Familie, an einen liebevollen Familienvater, der für die Familie sorgt. Und dann kommen alle anderen. Und ihr seht schon, die sind anders als die fünf des Mannes. Also ihr Männer, es gibt viel Raum, um euch selbst zu verleugnen. Sie haben andere Prioritäten. Und ich glaube, wir Männer, wir müssen lernen, unser Herz zu öffnen und unser Herz zu teilen und auf die Frauen einzugehen. Und wirklich keiner als Ehepartner, keiner sollte irgendeinen anderen besseren Freund haben als den Ehepartner. Solltest niemanden haben, mit dem du mehr dein Herz teilst, der mehr Geheimnisse kennt als dein Mann. Schon gar nicht vom anderen Geschlecht. Wirklich, weil da entsteht eine Bindung und das führt ins Verderben. Solltest dein Herz mit keiner Person vom anderen Geschlecht teilen, außer mit deinem Mann. Das ist oder mit deiner Frau, das ist die absolute Priorität, die absolute Nummer eins. Ihr seid Partner, ihr seid das Team, das Gott zusammengestellt hat. Also Mann, du opferst deine Zeit, deine Wünsche für sie, du liebst sie aufopfernd, bedingungslos, ob sie deine Bedürfnisse erfüllt oder nicht, ob sie Lockenwickler in den Haaren hat oder nicht. Und du tust das auch für den Herrn. Das ist wichtig, wir tun alles für Jesus. Und seht euch an wie Jesus. Wir haben hier einige, wir sind gleich fertig. Aber einige Punkte, wo wir sehen, wie Jesus seine Gemeinde leitet, was Leidenschaft bedeutet. Vers 23. Der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Als des Leibes Heiland. Und ich glaube, das Wie heißt auch wie in der Art und Weise, wie Jesus das Haupt ist. Als Heiland, interessant. Du sollst ein kleiner Heiland für deine Frau sein. Ja, nicht in dem Sinn von Errettung und nicht komisch, ihr wisst schon, was ich meine. Aber soll euer Bestreben sein, danach soll dir trachten, dass sie heil ist, dass sie erfüllt ist, dass sie glücklich ist. Seht ihr, Jesus ist nicht nur unser Herr, er ist auch unser Heiland. Vers 26 heißt es, er reinigt sie durch das Wasserbad im Wort. Und er heiligt sie. Er reinigt sie durch das Wort. Ich meine, ihr sollt sicherstellen, dass eure Frauen Nahrung bekommen aus dem Wort Gottes. Dass sie geistlich gut versorgt ist. So gehört dazu. Lest ihr die Bibel miteinander. Teilt ihr euer Herz über diese geistlichen Dinge, die Gott dir zeigt. Betet ihr miteinander. Tauscht ihr aus. Wenn nicht, dann müsst ihr das tun. Seid verantwortlich, ihr Männer, für das geistliche Wachstum und das geistliche Wohlbefinden eurer Ehefrauen. Ihr könnt euch die Frage stellen, ist deine Frau Jesus näher durch dich? Diese Beziehung mit dir, kommt sie Jesus näher oder bist du eher einer, der so ein, was denn, ein Gewicht am Fuß ist, am Bein? Geistlich gesehen. Wirklich, wenn die Ehe, wenn die Beziehung mit dir deine Frau nicht näher zu Jesus bringt, dann bist du schlicht und einfach in Sünde. Dann bist du Gott nicht gehorsam. Und du hast deine Verantwortung vernachlässigt. Und wirklich, du musst Buße tun und heute anfangen. Wirklich geistliche Leidenschaft zu übernehmen. Und deine Frau so zu lieben, wie Jesus es will. Wächst deine Frau in den Gaben, die Gott ihr gegeben hat. Siehst du, verträgst du ihr Verantwortungsbereiche, wo sie begabt ist? Förderst du sie? Ihr könnt Sprüche 31, Verse 10, glaube ich, bis 31 lesen von der tüchtigen Ehefrau, was die alles tut. Ich meine, es ist kein Mauerblümchen, die irgendwo daheim unterm Herd sitzt oder so. Es ist eine Managerin, eine... Lies es durch. Es geht zu weit, wenn ich da jetzt ins Detail gehe. Vers 29 noch zum Schluss. Spricht hier von Nähern und Pflegen, wie auch der Christus die Gemeinde nährt und pflegt. Das sind sehr zärtliche, sehr fürsorgliche Worte, nicht wahr? Ich meine, erfüllt ja dieses Bedürfnis nach Zärtlichkeit der Frauen. Behandelt ihr sie wie eure eigenen Leiber. sei sanfte, sanft, zacht, verwöhne sie. Leute, als wir uns heute Morgen rasiert haben, wir waren sehr vorsichtig, sehr sanft. Wenn wir uns geschnitten haben und gleich geschaut, um es zu heilen, es wieder gut zu machen. Es ist die Art und Weise, wie ihr mit euren Frauen leben sollt. Das ist keine harten Worte, nicht dieses Macho-Gehabe. Ich denke, das ist eine größere Beleidigung für den Herrn als diese feministischen Drachen, die manchmal herumrennen. Ich glaube das wirklich, weil ihr Männer, ihr habt die Position des Herrn, ihr repräsentiert ihn. Das Macho-Bild ist nicht das Bild der Bibel, sondern liebevolle, dienende, aufopfernde Leidenschaft. Soll nicht kalt sein, euren Frauen gegenüber oder was jetzt in der Öffentlichkeit korrigieren oder irgendwas. Nein, mit sanft und nähern und fürsorglich pflegen. Wie euer Gesicht beim Rasieren. Ist eure Frau geistlich, emotional, materiell gut versorgt? Ist eure Verantwortung. Wie Jesus sich um uns kümmert, so kümmert ihr euch um eure Ehefrauen. Vielleicht ein letzter Punkt noch, wirklich ein letzter. Es ist viel zu viel, wir könnten da ewig weitermachen. Also wir sind Glieder seines Leibes. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Wir sind eins, als Ehepaare. Paulus sagt, wenn wir unsere Frauen lieben, lieben wir uns selbst. Ja, das ist eine gute Nachricht für euch Männer. Wirklich, wenn ein Mann seine Frau so aufopfernd, so selbstlos, so bedingungslos liebt, dann wird sie reagieren. Und es wird nicht schwer sein für eine Frau, die Leidenschaft eines Mannes zu akzeptieren, der sie in dieser Art und Weise liebt und ihr bis zur Selbstverleugnung dient und ja, bis zum eigenen Verderben. Es wird nicht schwer sein, sich unterzuordnen, weil sie sicher ist in seiner Liebe. Frauen werden sich nur unsicher fühlen und wenn er sie nicht liebt, dann ihr kalt seid, dann fühlen sie sich unsicher. Ah, was wir da machen. Und dann beginnen sie das herauszufordern, eure Entscheidungen und zu kritisieren und das verletzt dann wieder den Mann. Das ist dieser Kreislauf. Aber es ist wunderschön, wie diese Dinge zusammenspielen. Wenn ihr jeder euren Teil ausfüllt, dann läuft es wunderbar zusammen. Und dann wird es eine Freude sein, der Sklave deiner Frau zu sein, der Diener deiner Frau zu sein und es wird eine Freude sein, dem Mann nachzufolgen. Wir lieben, wir dienen einander als dem Herrn. Vers 30, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Zwei Menschen, Mann und Frau, werden alles andere verlassen, diese anderen Beziehungen und was vollständige neue, totale Einheit gründen. Und es ist wichtig, dass das passiert. Dass die Eltern zum Beispiel nicht mehr in die Beziehung reinreden. Nein, es ist eine neue Einheit. Wir treffen die Entscheidungen gemeinsam. Und der Mann ist letztendlich verantwortlich. Nicht mehr die Eltern. Da muss dieser Abnabelungsprozess stattfinden. Ich möchte jetzt auch da nicht ins Detail gehen, weil das wird zu weit führen. Aber das ist wichtig. Verlassen und anhangen, das ist auch wichtig. Diese Beziehung bauen, das ist die erste Priorität. Dein Mann, deine Frau ist die wichtigste Person in deinem Leben, abgesehen von Gott, natürlich. Und das ist die einzige Beziehung, die das ganze Leben lang Bestand haben wird. Du lebst nicht für die Kinder, sind nicht die Priorität, auch deine Eltern sind nicht die Priorität. Deine Eltern werden eines Tages sterben, wie wir alle. Deine Kinder werden eines Tages dich verlassen und eine neue Familie gründen. Aber deine Beziehung mit deinem Ehemann oder mit deiner Ehefrau, die bleibt bis, dass der Tod euch scheidet. Das ist die Priorität. Und wir tun gut dran, wenn wir darin investieren. Vers 32 noch schnell. Dieses Geheimnis ist groß. Alle sagen wieder Amen. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Ehepaare, ihr habt dieses unheimliche Vorrecht, diese unsichtbare geistliche Einheit zwischen dem Herrn Jesus und seiner Gemeinde sichtbar zu machen. Wenn Menschen eure Ehen sehen, sollen sie sagen, Mann, es ist wunderschön. Ich will den Herrn Jesus kennenlernen. Ich will auch so leben. Wie bekommen wir Harmonie in die Ehe? Vers 33, nochmals, jedenfalls auch ihr. Jeder von euch liebe seine Frau wie sich selbst, ihr Männer. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. So einfach hat Gott es gemacht. Lass uns beten. Vater, wir danken dir zuallererst für das, was du für uns getan hast. Und Jesus, dass du gewillt warst, wirklich dich uns unterzuordnen, Herr, dir uns zu dienen, Vater. Jesus, wir danken dir, dass du das getan hast. Wir danken dir, Herr, dass du bis ans Kreuz gingst für uns, um uns zu erlösen, um uns zu dienen, um uns die Füße zu waschen, Herr. Dass wir in Beziehung mit Gott leben können, dass wir deine Kraft und deine Liebe in unserem Leben hier erfahren können, Herr. Die Lebensqualität, die du uns geschenkt hast. Und Vater, wir danken dir für deine Weisheit und dass du uns sagst, wie wir gut leben können und wie wir in Harmonie leben können. Und Vater, wir danken dir auch, dass du es so einfach gemacht hast. Nur ein leicht zu merkendes Prinzip. Und für jeden von uns als Ehemann, als Ehefrau ein einfacher Punkt. Du bist ein guter Trainer, Herr. Und wir erkennen deine Weisheit an. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns stärkst. Wir erkennen auch, dass wir nicht aus eigener Kraft so leben können. Uns sterben können, dienen können, für den anderen da sein können. Wir brauchen dich, Herr. Und ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist verheißen hast. Ich bitte dich, fülle uns neu mit deiner Kraft. Und Vater, auch für uns alle, auch wir Singles, wir müssen Unterordnung lernen in diesen verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Ich bitte dich, dass du uns vorbereitest und dass wir diese Lektionen lernen können, Herr. Und hilf uns einfach, dir zu vertrauen und wirklich für dich zu leben. All diese Dinge für dich zu tun. Nicht damit wir was bekommen. Oder nicht mal für den Partner oder für die andere Person, der wir dienen, sondern für dich. Und wir wissen, dass das Glück ein Nebenprodukt von dem ist. Und Zufriedenheit, wenn wir leben für dich. Und du bist es wert, Jesus. Du bist es wert, Herr. Du bist der Einzige, der es wert ist, dass wir für ihn leben. Wir lieben dich, Herr. Wir danken dir und wir beten dich an als unseren Erlöser, aber auch als unseren Herrn. In Jesu Namen. Amen.